die wollten halt Art auf Bitcoin bringen und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Text-Inscriptions haben, die dann diese Fungible-Token, diese BSC20 irgendwie trackbar machen wollen. Und über 90% von allen Inscriptions waren letztendlich diese Texte und das war total, also es ist einfach auch technisch total schwierig gewesen, da irgendwas mitzubauen. Also sowas wie BSC20 swappen, absolute Hölle, ja. Also da das haben teilweise Teams monatelang probiert, das war echt schwierig. Und insofern haben die sich überlegt, okay, lass uns einen einfachen, robusten Standard bauen und den haben sie dann Runes genannt. Und der kam jetzt zum Halving raus. Das hat überhaupt nichts mit Bitcoin-Ordnung zu tun, ist letztendlich wirklich komplett getrennt davon, wird halt einfach, sag mal, gemeinsam wahrgenommen, weil das gleiche Dev-Team ist. Und dieser Standard hat letztendlich, da es auch von den offiziellen Devs kam, da sehr viel Aufmerksamkeit gefunden. Und die großen Marktplätze, wie zum Beispiel Magic Eden, unterstützen Runes, aber nicht BSC20. Solche Signale waren für mich dann ausschlaggebend, dass ich, bin ja auch kein Dev, mir die Meinung gebildet habe, dass das jetzt längerfristig was sein kann. Ja, also Sicherheiten gibt's nicht, aber zum Beispiel eine zweite Firma, die stark auf Runes setzt, ist Liquidium. Das ist also eine DeFi-Plattform für Ordinals. Die haben über 100 Millionen schon Loans gemacht in einem halben Jahr. Die setzen erst auf Runes und haben noch kein BSC20 implementiert. Und von solchen, und das sind letztendlich diese Powerhouse-Firmen, die wir haben auch im Bitcoin-Bereich. Wenn die jetzt sagen, wir unterstützen Runes, weil das irgendwie sinnvoller ist als BSC20, gerade Magic Eden fand ich ein extrem starkes Signal. Wenn die auf Runes setzen und sagen, BSC20 unterstützen wir nicht, das ist jetzt technisch einfach unterlegen. Da höre ich einfach darauf, was sagt der Markt? Ich gucke also nicht so unbedingt darauf, wie ist vielleicht die Market Cap gerade, ist die jetzt ein bisschen runtergegangen oder hoch, sondern ich gucke, was machen die Bilder? Und ich sehe einige Firmen, einige Startups, die letztendlich Marktplätze für Runes bauen und klar erwähnen die irgendwann auch BSC20, aber letztendlich bauen die alle für Runes. Das heißt, ich bin da langfristig eher bullig für diesen Standard. Und würde deswegen auch empfehlen, dass sich jeder mal so die Top-Rune-Token angucken sollte. Und da gibt's halt einen, der raussticht, der ist halt mehr als fünfmal so groß wie alle anderen. Und das ist der Doc-Token. Und der hat halt Market Cap von um die 500 Millionen. Der war aber auch schon mal bei knapp einer Milliarde. Während die anderen sind alle unter 100 Millionen. Also gibt's so einen klaren Unterschied. Da ist Leonidas dahinter. Das ist ein großer Account mit jetzt 200.000 Followern, der hat das letztendlich an jeden, der mindestens 3 Ordinals hatte zu einem bestimmten Stichtag Anfang des Jahres, hat er erst ein Ordinal kostenlos den Leuten in die Wallet geschickt und dann jeden, der nach dem Halving diesen, der nannte sich Runestone Token hatte, eine entsprechende Portion von dem Doc Token. Also komplett free. Der hat eine wahnsinnig gute Verteilung, weil letztendlich jeder, der im Ordinal Space irgendwie unterwegs war, wirklich jeder, und wenn die Ordinals nur ein Cent wert waren noch, hat diesen Doc-Token bekommen. Und klar, manche haben verkauft, aber der liegt halt immer noch in über 70.000 Wallets, auch substanziell, nicht nur irgendwelche Kleckerbeträge, sondern das Zeug war dann zeitweise über 0,1 BTC wert, also wirklich komplett, wirklich for free, das waren dann mal 6.000, 7.000 Dollar. Und da kann man sich überlegen, die Leute sterben für den. Die sterben für den. Die machen Content, die bauen Webseiten, die machen Merch komplett, sag mal, organisch. Weil die haben's kostenlos bekommen. Die wollen, dass das Ding der größte Meme-Coin der Welt wird. Und das sind so Stories, wenn man die halt jetzt nicht irgendwie besonders aufregend findet, keine Ahnung. Also was ist dann interessant? Wir sind im Meme-Coin-Zyklus, wir sehen auf anderen Plattformen wie Sol und Ethereum, wie groß diese Token sind, also Shiba Inu zum Beispiel oder Pepe auf ETH oder Dog with Hat auf Solana und andere. Wenn man sich mal anguckt, dass die erstens viel größer sind und als der Token Value an sich deutlich größer ist als alles, was wir auf Runes haben, aber die zugrunde liegende Chain deutlich kleiner, dann ist da einfach noch sehr viel Potenzial. Und jetzt kommt so dieses Aber. Aber Bitcoin ist jetzt auf dem Main Layer nicht wirklich dafür geeignet, Token zu traden. Ja, wir haben die Blockzeiten von im Schnitt 10 Minuten. Wir haben relativ hohe Fees, also gerade so niedrig, aber wenn es halt mal heiß hergeht, dann zahlst du auch mal $5 für eine Transaktion. Und das ist nichts, was Meme-Coin-Trader wollen.
GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter neuen Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse und auch AI steckt, so dass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Außerdem gibt es spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und mein Gast heute ist eine Legende im Ordinary Space, nämlich niemand anderes als Dogfather. Dogfather ist nicht gedoxt, also anonym unterwegs, das heißt, wir sehen seinen Pizza Ninja PFP, doch er teilt mit uns super spannende Insights, zum einen über seine persönliche Geschichte, auch mit Exkurs in NFTs auf Dogecoin beispielsweise, aber auch Insights, wie er eigentlich Dogfather Analytics aufgebaut hat, wie er sich da seinen blauen Ozean geschaffen hat und gibt auch Tipps zu Content Creation. Wir lernen mehr über seine Arbeit und wir sprechen natürlich über Ordinals und Runes. Damit ohne weitere Vorworte, let's go. Dogfather, welcome im NFT und Web3 Insider Podcast. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
GM, ja, mega gut. Ich freue mich voll über die Einladung. Und lass uns gleich loslegen, Mann.
Ich würde sagen, ja, steigen wir ein. Für die, die dich nicht kennen oder noch nicht verfolgen auf X, ehemals Twitter, vielleicht kurz zum Einstieg. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, also ich bin schon länger im Bitcoin-Space unterwegs, erst so beruflich und eher so, ja, mal anschauen, aber selber noch nicht so den Nutzen sehen. Und dann hat es mich, da kann man 21 erwischt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt auch da mehr machen. Und bin so ein bisschen eingestiegen, langsam. Und habe dann aber irgendwie, bin ich relativ schnell auf NFTs dann gekommen, weil irgendwie haben mir die deutlich mehr Spaß gemacht. Weil so ein Token kaufen und in der Wallet zappeln sehen, dann kannst du natürlich hin und her traden. Also wenn du Trader bist, hast du sicher mit Token auch viel Spaß. Aber ich glaube, nach einigen Monaten im Sommer 21 dann auf NFTs gestoßen, war natürlich auch mega viel los damals. Hab mir so ein, zwei Mal die Finger an ETH-NFTs verbrannt und hatte dann nicht so wahnsinnig super Erfahrung und bin dann relativ schnell auf historische NFTs gekommen. Das heißt, alles, was irgendwie vor CryptoPunks noch war, fand ich super spannend, so ein bisschen Archäologe zu spielen und dann in Projekte von 2011, 12 oder auch auf ETH 15, 16 irgendwie zu stoßen und mir die anzuschauen. Und fand dann NFTs auf Counterparty, das ist so ein Vorgänger von Ordinals, mega spannend. Die haben dann 2014 gestartet und da gab es Rare Pappies, das sind so die erste Krypto-Art, der von so auch so ein bisschen trashig und viele Memes und auch von Community-Members, das waren also über 300 Leute, die diese Caption gestaltet haben. Das fand ich mega spannend und war dann also mit den, sag mal, mit dem Ökosystem auf Bitcoin schon relativ vertraut. Und als dann Ordinals kam und man gesehen hat, wow, jetzt kommt das Ganze irgendwie noch on-chain. Das heißt, diese ganzen Bilder und diese Metadaten sind alle wirklich in der Bitcoin-Transaktion verschlüsselt und nicht nur irgendein Link. Dann war mir relativ schnell klar, dass das ist irgendwie ein Ding, da musst du dabei sein. Das war dann im Februar letzten Jahres, wo das so langsam ein bisschen Mainstream ging. Und BRC20 habe ich verschlafen, muss ehrlich sein, weil ich habe es, wie gesagt, nicht so mit Token, ich habe es nicht so geblickt. Das ist also der erste größere Token-Standard auf Bitcoin. Und bei Runes habe ich mir gesagt, okay, den Fehler machst du jetzt nicht nochmal. Und das ist jetzt von den Ordinals, der ist das Katie dahinter mit dem Team. Das würde mich extrem wundern, wenn das nichts wird. Und bin dann gleich von Tag 0 dabei gewesen und habe probiert dann, auch über die Dogfather Analytics Sachen, die ich jetzt mache über Twitter, die Leute relativ schnell an die Hand zu nehmen, also alle, die mir dann folgen auf Twitter bei Dogfather Crew, mit kleinen Videos, mit kleinen Erklärern, aber auch mit einfachen Datenanalysen, da ein bisschen Licht in diesen doch, da kann man sehr schnell sich ändernden Bereich zu geben, dass man jetzt nicht nur ein paar Leute hat, die dann irgendwie früh sind und deaf sind und alles können und wir dann so Exit Liquidity sind, sondern dann wirklich zu sagen, okay, lass uns relativ schnell die Leute auf den Stand bringen, wo sie anständige Entscheidungen treffen und jetzt nicht die ganze Zeit nur drauf zahlen.
Ich glaube, der Erfolg spricht auch für dich. Also du hast ja da echt viele Fans auch gewonnen. Wie kam die Idee? Kam das so aus einem eigenen Need heraus, dass du gesagt hast, hey, es gibt irgendwie da auch gar nichts Richtung Analysen oder mal Auswertung oder mal irgendwie allein schon Zusammenfassung von Informationen, weil das kennen ja, glaube ich, viele, die in dem Space unterwegs sind. Du suchst dann irgendwo, also du bist den ganzen Tag gefühlt irgendwie auf X unterwegs oder dann vielleicht noch auf irgendwelchen Discord-Servern, suchst dir irgendwelche Informationen zusammen, siehst dann irgendwie verschiedene Sachen. Und wie war das bei dir? Also wann kam so auch die, also wenn auch dein Profil anschaut, dann ist es natürlich sehr, sehr orange, also der Fokus ist klar erkennbar. Aber wie kam so dieses von vielleicht, hey, ich mach Audios mit, schon auch relativ früh und aus dem, ja, vielleicht auch Beweggrund raus, hey, das ist on-chain, da entsteht plötzlich was Neues und dann auch so mit dem Wissen, was auch diese historischen NFTs letztendlich, bevor es diesen Standard ja eigentlich gab, was da alles schon passiert ist. Aber wie kam so auch dann deine Spezialisierung auch zu sagen, okay, ich mache jetzt erstens, ich mache selber Content und ich mache jetzt auch diese Analysen, ich mache jetzt da wirklich mehr draus, anstatt nur zu sagen, hey, ich kauf mal und ich verkauf mal.
Ja, super Frage. Letztendlich habe ich wie die meisten angefangen, so als ganz normaler Degen oder Community Member. Das heißt, man hat irgendwo mitgemacht, man hat vielleicht dann auch mal ein eigenes kleines NFT probiert, man hat mal hier und da was gekauft und ist da so ein bisschen mitgeschwommen. Und irgendwann hat mich gepackt, ich bin da immer leicht kompetitiv und habe gedacht, okay, den Twitter-Account, den wirst du jetzt ein bisschen hochziehen. Das kann nicht sein, dass du da irgendwie 1000 oder so Follower hast. Entweder machst du es richtig oder du lässt es halt. Und dann war ich so ein bisschen inspiriert von einem größeren Account, der Alex, der auch den 1% Better, die 1% Better Community macht und habe mir da so ein bisschen abgeschaut. Oder habe von ihm ein bisschen gelernt, wie man eigentlich anständige Tweets schreibt. Also wie macht man einen schönen Thread, wie hat man so einen Hook und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du denn jetzt irgendwie, was andere vielleicht jetzt nicht so gut können? Was ist so deine Spezialität? Wo kannst du vielleicht einen Wert schaffen? Und dann habe ich überlegt, okay, ich bin jetzt halt kein Artist, ich bin kein Dev, ich kann nichts programmieren, aber ich arbeite halt beruflich im Bereich Datenanalyse. Und das heißt, Zahlen und so machen mir halt einfach Spaß. Und dann habe ich angefangen, okay, dann ziehe ich mir mal ein paar Daten über eine API und schau mal, ob das Leute interessant finden. Und habe das dann erst für Counterparty gemacht, also für diese Bitcoin-NFTs, für diese frühen. Und da kam das eigentlich immer schon ganz gut an. Aber es war natürlich eine sehr kleine Community, das heißt deutlich kleiner als die Ordinals. Und habe das dann auch für so ein paar andere Projekte gemacht, in denen ich involviert war oder die ich interessant fand. Aber jetzt nie sonderlich auf ETH, sondern eher so auf alles so außerhalb von ETH. Also vor allem auf Bitcoin, aber auch auf Dogecoin gibt es NFTs. Und habe dann quasi diese Nischen-Communities so ein bisschen bedient und alle waren glücklich. Und als dann Ordinals kam, das war ja am Anfang auch nicht so riesig. Ja, also am Anfang waren das auch nur eine Handvoll Inscriptions und das waren auch nur ein paar Nerds am Anfang. Aber dann ist es natürlich stark gewachsen. Und dann ist da so viel passiert, dann habe ich da meinen Content drauf konzentriert, auf Bitcoin-Ordners und später dann halt auch auf die Fungible-Tokens, also auf die, auf die Meme-Coins und so weiter. Und da war ich so ausgelastet, dass ich immer so bei den anderen Sachen von früher gesagt habe, ey Leute, sorry, es explodiert gerade, ich muss mich fokussieren, ich komme sonst nicht mit. Also ich arbeite da Vollzeit, habe Familie und noch ein paar Hobbys. Guckt, dass ich nicht so komplett verfette und habe mir gedacht, ey Leute, ich muss mich jetzt hier fokussieren, das wird alles mehr orange, Bitcoin ist die Mother-Chain, ich find's geil, dass da jetzt was passiert, ich will da irgendwie eine Rolle spielen und obwohl der Name dann mit Dogfather nicht so passt, habe ich gesagt, hey, das bleibt, egal, aber ich mache jetzt vor allem Bitcoin-zentrierten Content und das ist dann halt natürlich, wenn der Markt explodiert und du machst dann, sag mal, den Content dafür, dann bist du halt entsprechend belohnt, dass du, dass dann halt mehr Leute das dann interessant finden. Und so ist es so ein bisschen organisch mitgewachsen. Aber wenn jetzt Orden ist nichts geworden und Runes und so weiter, dann wäre auch der Account nicht so gewachsen. Also so zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit Sachen, die dann nicht so viele machen.
Ja, ich glaube, da waren schon ein paar Erfolgsrezepte dabei, ne? Dass wenn man das so hört, du erstens die du hast deinen blauen Ozean da, letztendlich dein Blue Ocean geschaffen, wo du gesagt hast, hey, was bringe ich denn eigentlich mit? Also neben dem Interesse und auch der Lust, das zu machen, damit ich was machen kann, was jetzt so schnell mir keiner nachmacht oder so schnell oder auch nicht jeder machen kann. Also so diese Einzigartigkeit reingebracht und deine Skills reingebracht. Dann aber auch die Ernsthaftigkeit oder den Gedanken dahinter, hey, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig, weil ich glaube, das ist auch so die Vorstellung, das mache ich so nebenbei, das funktioniert halt nicht, sondern man muss, und gerade mit irgendwie Familie, Job und also wir haben alle gleich viel Zeit, ne, und die ist super schnell weg am Tag und dann zu sagen, okay, ich setze mich dann halt, weiß nicht, wann du es machst, morgens, abends nochmal hin und zieh das jetzt auch durch und da steckt ja auch Arbeit hinter, also das ist ja nicht so, dass du einfach dir kurz von ChatGPT drei Zitate schreiben lässt und die dann rein pastest, ne, sondern da steckt ja Arbeit dahinter. Und ich glaube, das sind schon, das merkt man auch deinem Content an. Und dann ist auch die Belohnung da wohl verdient. Vielleicht, weil du es gerade erwähnt hast, wie kam der Name?
Ja, sehr, sehr gut, ja. Also das kam letztendlich davon, dass meine ersten NFTs, die ich so aus Spaß gemacht habe, die sind halt auf Dogecoin entstanden. Da gibt's also eine ähnliche NFT-Plattform wie Counterparty, das nennt sich Dogeparty. Und da konntest du halt für ein paar Cent rumprobieren. Also letztendlich so ein super Testnet für Bitcoin. Und da haben wir dann halt Doge-Memes gemacht, also einfach Doc-Memes. Das heißt, also für mich kam jetzt auch dann später dieser Rune-Doc-Token, genau wie gerufen ist. Es ist halt auch sicher tausend von diesen Memes. Also ich könnte jeden Tag Memes raushauen, wenn ich wollte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, mein erster Token, wie heißt der? Und auf Dogeparty kannst du halt auch einen haben mit Namen. Das heißt, du hast das nicht irgendwie wie bei Ethereum, irgendein Smart Contract, sondern du hast wirklich einen Token, der einen Namen hat. Und da habe ich einen Dogfather genommen. Und das war natürlich so ein bisschen Verbindung zwischen Dogecoin, aber auch ich habe da irgendwie so ein Snoop Dogg-Bild einfach irgendwie reingepostet. Und da hat das war so ein Cover von Dogfather. Und so ist das entstanden. Und am Anfang habe ich das mit ein paar Freunden gemacht. Deswegen haben wir gedacht, lass uns Dogfather Crew machen, weil wir sind ja, war so ein bisschen die Idee, dann hat er aber trotzdem wieder seinen eigenen Twitter gemacht und sein eigenes Ding irgendwie und hat sich das so ein bisschen teilweise verlaufen. Das heißt, dieses Crew habe ich dann so ein bisschen fallen lassen und dann ist es halt Dogfather geblieben. Aber ich finde es immer cool, wenn man irgendwie da nicht so viel dran rumdoktert und auch einfach mal die Namen so stehen lässt. Ich hätte jetzt sicher auch, keine Ahnung, Runefather oder Ordenefather, was auch immer machen können. Aber ich finde, man sollte da auch jetzt da ein bisschen konservativ sein und jetzt nicht einfach so opportun alle halbe Jahr irgendwie den Namen wechseln.
Ja, das letztendlich wird das ja auch zu einer Marke dann, ne? Also ich glaube, in deinem Fall ist auf jeden Fall so und dann super interessant, das auch zu hören. Auch das, also so im Nachhinein klingt das alles ganz logisch, aber in dem Moment, ne, hast du viel ausprobiert, irgendwie auf Doge was gemacht, dann kamen die Ordinals um die Ecke. Also super spannend, wie das sich manchmal so fügt und dann rutscht man da irgendwie so rein. Du hast vorhin gesagt, du hast vor allem dann mit den ersten Daten mal so ein bisschen rumgespielt, versucht es bei APIs, über irgendwelche APIs auch abzugreifen, um dann Analysen drauf zu fahren. Wie hat das so funktioniert, wie hat sich das vielleicht auch verändert? Oder was sind vielleicht noch so Quellen, wo du Daten herbekommen hast, die auch verlässlich waren, damit man da irgendwo auch ein Ergebnis rausbekommt, was irgendwo eine Aussagekraft hat?
Genau, also ich stehe da auch auf den Schultern von den Giganten, die quasi da zuarbeiten und Daten aufbereiten. Ganz am Anfang habe ich wirklich direkt von den Nodes über die APIs die Rohdaten gezogen und das natürlich. Also hast eine wahnsinnige Rüstzeit, bis du die erstmal verstehst. Das ist häufig sind das freie Daten, das hat das Tolle bei uns im Blockchain-Bereich, die sind halt frei. Das ist nicht so, wie wenn du von irgendeiner Börse jetzt, also von einer Aktienbörse oder so Daten willst, die zeigen dir halt einen Vogel, wenn du irgendwas umsonst haben willst. Da zahlst du dann fünfstellige Beträge im Jahr, darunter kriegst du gar nichts. Und das ist der Vorteil, den habe ich dann genutzt. Und jetzt nehme ich relativ häufig schon so voraufbereitete Daten. Da gibt es im Ordner-Bereich gibt's zwei Datenanbieter. Einmal ist das Best in Slot. Die waren so, das sind absolute Superchats. Die sind also so die klassischen Devs, die du dir vorstellst. Einfach geile Typen. Die sitzen wahrscheinlich auf unglaublichen Anzahl von Bitcoin. Die sind so super relaxed. Und dann haben wir uns mal getroffen und haben gesagt, hey, klar, du kriegst da den Access und wenn du mal mehr brauchst, dann erhöhen wir dir halt das Limit, weißt du, wo du sagst, hey, traumhaft, ja, und wenn du mal eine Frage hast, machst du ein Ticket auf Discord auf oder schreibst die an und die helfen dir weiter, also mega top Leute und die Daten nehme ich dann. Dann kann man so ähnlich wie Dune, aber für Bitcoin Ordners, die nennen sich Genie Data, keine Ahnung, jeder spricht es anders aus, also wie Genie mit zwei I. Und da kann man dann Dashboards bauen, die kann man dann auch wirklich, die werden dann auch entsprechend immer aktualisiert, also wie man es auf Dune kennt, aber halt, sag mal, spezielle Tables, die dann total komfortabel mit ein bisschen SQL kann man das zu sich zusammenklicken. Und da habe ich mit einem Partner, mit OrdData, relativ viel gemacht. Also er hat dann relativ viel am Ende gecodet, aber das waren häufig dann unsere Ideen. Und das ist eine Plattform, die ist super, die ist auch frei. Und dann hat man halt letztendlich die Grundlagen für die Analysen. Jeder kann genau gucken, okay, welcher Code wurde benutzt, was wurde genau gemacht, wurde was rausgefiltert, hat er da irgendwie ein bisschen optimiert und poliert oder ist es irgendwie raw und einfach mal, sag mal, neutral dargestellt. Das ist halt auch immer super wichtig, wenn du so Analysen machst, dass du musst du halt immer aufpassen, dass du nicht zu viel Backbias hast. Das heißt, wir alle haben ja irgendwelche Portfolios und man muss dann halt aufpassen, nicht nur über den einen Coin oder das eine Projekt zu schreiben, sondern probieren da relativ neutral sich die Daten anzuschauen. Das ist, glaube ich, eine der Hauptchallenges in dem Bereich, dass man jetzt nicht irgendwie guckt, dass man nur seine Backs chillt.
Wie gehst du denn davor? Also kommt viel aus der Community, die dann sagen, boah, ich hätte dafür gerne mal eine Analyse. Oder hast du dir so ein paar Sachen zurechtgelegt oder stolperst du irgendwo drüber und sagst, oh, das ist aber interessant, das überprüfe ich jetzt mal. Also was ist da, gibt's da so ein klassisches Vorgehen oder ist eine Mischung aus allem?
Ist ehrlich gesagt eine Mischung aus allem. Also ich habe letztendlich mein Notizbuch auf meinem Handy und habe dann immer die Ideen, die mir so einfallen, meistens zu irgendwelchen kuriosen Zeiten, ja. Und dann gibt's aber auch Community-Members, die sagen, hey, guck mal, das und das wäre cool oder mach da mal ein Update zu der Analyse und da schaue ich dann halt, dass ich die Zeit finde. Und klar, du liest halt öfter irgendwas auf X und irgendjemand behauptet irgendwas oder hat so ein knackiges Statement, aber niemand guckt sich dann die Daten an. Also die Zeit hat halt einfach niemand oder nimmt sich niemand. Also sowas wie so ein Zack auf ETH, der dann die Daten anguckt, den haben wir halt auf Ordnis in dem Sinne nicht. Das heißt, die hauen erstmal was raus, am besten irgendwie ein krasses Fuck. Und und dann steht das so da. Manchmal haben sie auch so ein bisschen grob reingeschaut und haben auch so gewisse erste, sag mal, einen ersten Fingerzeig, aber halt nichts Belastbares. Und das finde ich immer klasse, wenn ich dann Zeit habe, da mal reinzuschauen. Also irgendjemand hat mal Leonidas gefattert und hat gesagt, okay, der hat bestimmt so und so viel 1000 Wallets und hat da was weiß ich abgegriffen von seinem Airdrop. Und da hast du halt gesehen, da gab es jetzt nicht die entsprechende Bewegung. Und dann kann man das halt so ein bisschen kontern und kann sagen, okay, in den Daten sehe ich halt nichts Auffälliges. Wenn du eine bessere Idee hast, die man gucken kann, melde dich. Dann meldet sich halt keiner. Und die haben halt dann ist halt so Mic Drop, dann ist halt Schluss. Und das finde ich halt immer ganz spannend, die Sachen zu machen.
Das ist natürlich auch fürs Wachstum, ne, von deinem Account gut, wenn du gerade dann auch so bei anderen Thought-Leadern oder auch quasi Accounts mit schon vielen Followern dann auch diesen Mehrwert noch liefern kannst, den auch kein anderer liefert. War das dann Teil auch eine bewusste Strategie oder war das, hat sich das einmal so ergeben, weil du einmal sagst, hey, das macht keiner und es interessiert mich und wer muss es ja machen und wir sehen, also damit lässt sich, fand ich auch, also sieht man bei dir auch gut formuliert, ne, zu sagen, hey, also in den Daten sehe ich nichts. Wenn du was hast, dann lass uns letztes Kass, ja. Aber war das so bewusste auch Wachstumsstrategie oder ja, hat sich das immer so ergeben?
Also meistens ergibt es sich sowas. Also ich glaube, wenn man wirklich bewusst immer nur auf ich will meinen Account wachsen und lassen und wirklich pusht, ich glaube, dann klappt es gar nicht. Also ich glaube, das klappt nur dann, wenn du irgendwas machst, wo du Bock drauf hast, was du aber auch kannst. Und natürlich sollst du über Sachen sprechen, die auch aktuell sind. Also ich habe relativ viel zu Doc gemacht und klar, ist der größte Token und da war richtig Zug drin und dann wächst du auch. Also hätte ich da über irgendwas anderes, was ich vielleicht auch genauso interessant fand, aber was nicht so aktuell war, klar, dann wäre dann halt nicht so viel passiert. Das heißt, wenn du kurz vor und nach Runes, den Runes Launch, nach dem Halving, wenn du da Runes Content gemacht hast und du warst einer der ersten, dann, das sind halt die Sachen, die gingen dann halt durch die Decke. Also es war schon bewusst, aber ich fand, ehrlich gesagt, auch persönlich extrem spannend. Also ich wollte nichts anderes machen zu der Zeit. Also ich hätte es am liebsten rund um die Uhr gemacht, geht nicht, aber also du brauchst die Verbindung, du musst innerlich brennen, aber es muss auch andere interessieren. Also wenn nur du brennst, sonst niemand, ja, das wird nicht reichen.
Ja, und auch am Ende dann den Mehrwert hinstellen, ne, und zu sagen, okay, das die Sachen, die ich mache, die interessieren andere erstens und zweitens gibt es dann noch einen deutlichen Mehrwert oder es gibt's vielleicht dann auch nur bei dir. Also echt super spannend. Hast du für deinen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, du bist so ein bisschen kompetitiv auch rangegangen, hast du für den Account für dich jetzt Ziele, wo du sagst, okay, ich möchte da und dahin in Sachen Follower oder ich weiß nicht, Monetarisierung oder Netzwerk oder also was, wie ist so dein Account auch zu dir dann gewachsen und was ist so deine Sicht auf den Account vielleicht? Also ich glaube, es ist auch spannend für andere, die anfangen, vielleicht Content zu kreieren oder einfach bisher als User unterwegs sind, da auch zu sehen, okay, das kann man entsprechend auch nutzen oder man kann es vielleicht auch, gibt es da in der Ziele oder es läuft einem vor sich hin. Wie ist es bei dir?
Also ich glaube, sobald du mal eine gewisse Mindestanzahl an Followern hast, also ich glaube, so 10.000 ist schon irgendwas, das ist schön zu erreicht zu haben, weil dann hast du gewisse Vorteile, dass manche Leute dich ein bisschen ernster nehmen, du kommst leichter in die Twitter-Spaces rein, weil du bist ja auch höher gerankt, du bist weiter oben. Aber ich glaube, ob du jetzt 10, 20 oder 30 hast, ist, glaube ich, relativ egal. Also fast, also natürlich mehr ist immer besser. Aber es macht dann nicht so den riesen Unterschied, weil du, sag mal, dann schon so in dieser mittleren Größe bist. Du bist kein großer Account, aber du bist zumindest einer, den kennen die Leute vielleicht. Und dann geht's eigentlich eher nicht so sehr darum, den irgendwie künstlich zu pushen mit Giveaways oder mit irgendwelchen, keine Ahnung, gibt's da irgendwelche Webseiten, wo du dann irgendwelche Tasks machst, so repostet den die Sache und dann kriegst du irgendwelche Token bei denen. Ich glaube, das sind alles so künstliche, da pumpst du deinen Account künstlich, aber das sind ja eigentlich keine Leute, die wirklich mit dir interagieren wollen. Insofern, das mache ich eigentlich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe auch schon mal ein Giveaway gemacht, wenn irgendjemand kommt, das ist klar, das bringt ja dann auch was, aber letztendlich zähle ich vor allem solche Interaktionen, wie zum Beispiel jetzt mit dir, wo wir wirklich Kontakt haben, wo wir was machen, das zählt für mich. Und auch wenn du dann mit irgendwelchen Leuten, die Projekte machen, wenn die dich irgendwie ernster nehmen, dass du denen irgendwie helfen kannst, sowas zählt. Also wirkliche Kontakte, wirkliche Interaktionen, die Anzahl der Follower, es gibt sicher Leute, die haben dann weniger oder mehr, aber letztendlich zählen diese Quality Interactions, also wirklich, wo du was mit Leuten machst. Und das sind gar nicht so wahnsinnig viele. Also ich lese jede DM. Das ist nicht so, dass da jeden Tag 100 reinkommen. Das heißt, die wirklichen Leute, die mit dir was zu tun haben wollen, sind eigentlich überschaubar. Und das ist das, was zählt. Und ja, und ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem Account. Ich brauche das jetzt nicht auf Teufel komm raus zu steigern, weil ich will davon nicht leben. Oder ja, also ich habe ja einen Fulltime Job. Ich mache das nebenbei. Ich will Spaß haben. Oh, ich will da auch nicht pumpen. Und wegen Monetarisierung, das ist ja das Schöne. Ich kann den Content machen. Mir macht Spaß. Und ich brauche da niemand, der mir da irgendwas bezahlt, sponsort oder so weiter. Man hat mal ein Team, die geben dir mal irgendwie deinen OG-Pass oder auch mal droppen dir mal irgendwas. Aber auch so ungefragt. Also ich würde nie sagen, guck mal, ich mache jetzt irgendwas und will da was haben, sondern wenn das ein cooles Team ist und du sagst, wow, die würde ich auch so unterstützen. Also ich würde den Post so oder so machen, weil die sind geil, die bringen was. Und wenn die sagen, hey, guck mal, gib mal deine Adresse, wir droppen dir irgendwie so einen OG-Pass oder sowas. Dann sagst du, ja, cool, dann gerne, aber muss nicht sein. Also und wenn du das auf der Ebene machst, nice to have, aber coole Leute wird man auch so unterstützen, was drüber schreiben. Und Projekte, die nicht so toll sind, würde man so oder so nicht machen. Und dann lieber ein bisschen weniger machen als zu viele Sachen.
Kann ich absolut nachvollziehen und unterschreiben. Und ich glaube, es dauert dann vielleicht auch einfach etwas länger, aber das Wachstum ist halt auch viel nachhaltiger, ne? Und man hat auch echte Kontakte und das macht dann schon einen Unterschied zu, weiß nicht, 30.000 Followern, die vielleicht eine DM schreiben, wenn sie irgendwas haben wollen oder so. Aber ja, super spannend. Lass uns noch einmal kurz ein bisschen zurückgehen zu den Analysen. Gibt es so bestimmte Werte, bestimmte Metriken, wo du drauf schaust? Wenn wir jetzt mal bleiben wir kurz bei Ordinals. Wenn jetzt jemand sich ein Projekt anschaut, auf was sollte man so achten? Auf was kann vielleicht auch jemand achten, der jetzt nicht die Möglichkeit hat oder nicht die Skills hat, da tiefe Analysen zu fahren? Außer natürlich dir zu folgen und bei dir zu schauen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich mal informieren oder ich möchte ein bisschen drauf schauen, gibt es so gewisse Werte, Metriken, Daten, wo du sagst, okay, das schaust du immer an und da sollte vielleicht jeder mal ein bisschen drauf schauen?
Mega schwierig. Also es gibt jetzt keine Killer-Metric, da guckst du drauf und dann machst du alles richtig. Man kann alles irgendwie steuern. Aber natürlich ist im NFT-Bereich sind die Holder halt entscheidend. Also wenn du breit verteilte Holderschacht hast und jetzt keine konzentrierten Reels, die vielleicht mal irgendwie das auf ihre Leute einfach dumpen irgendwann, das ist natürlich eine Metric, auf die jeder schaut. Und dann hast du, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, und ich weiß, Backbias, aber da kenne ich mich halt am besten aus. Nehmen wir mal diese Pizza Ninja. Das ist eine Kollektion mit 1500 und jeder musste halt den gleichen Grind machen, musste irgendwie ein Video machen und musste die Wallet runterladen und eine App und was weiß ich alles. Das heißt, man war sich relativ sicher und die haben sich auch krass Mühe gegeben, dass wirklich jede Person nur einen bekommt. Das heißt, du hast von Anfang an halt eine sehr gute Distribution gehabt. Und das zieht sich durch. Also die wenigsten verkaufen halt einen Ordinal, wenn du halt nur einen hast. Du tradest halt nicht, du willst ja das Upside mitnehmen. Das heißt, man hat immer noch, obwohl das Projekt jetzt schon einige Monate dabei ist, immer noch eine sehr, sehr gute Distribution. Also es gibt ganz wenige Leute, die wirklich viele haben. Und ich finde, sowas ist natürlich wichtig, weil es gibt ja häufig Projekte, da hat dann das Team 10% oder 20%. Und das ist, irgendwann kommt das negativ auf dich zurück. Also das ist definitiv eine Sache. Ansonsten, es gibt natürlich immer Projekte, die irgendwie Wash-Trading betreiben. Das ist dann schwierig zu messen, aber so dieses, alles was künstlich ist, also künstlich Hype aufbauen, an irgendwelche Influencer die Sachen verteilen, oder heutzutage sagt man ja KOL, ne? Key Ordinal Leaders, ja. Sowas, da gibt es Projekte, wo du vorher schon weißt, okay, das ist jetzt die Masche KOL. Die pumpen, die machen Hype. Da lasse ich auch eher die Finger weg, weil du weißt ganz genau, das pumpt ein paar Tage und die Leute steigen dann aus. Und das ist häufig nicht wirklich organisch. Das sind Sachen, die siehst du überall ein paar Tage, aber dann auch echt schnell nicht mehr. Und das ist schwierig, dafür Metriken zu haben. Aber das ist generell eine Sache, wo man natürlich drauf aufpassen muss. Und natürlich ist es gut, erstmal die Projekte zu beobachten und zu schauen, wie halten die sich denn jetzt in so einem, sag mal, in so einer Konsolidierungsphase jetzt? Stützen die bodenlos runter, weil halt die Leute überhaupt keine Bindung an die Projekte haben? Oder sind die, dir geht schon der Preis zurück, klar, aber sind die stabil? Ich finde, am Ende will man ja irgendwie ein PFP haben, also mindestens mal eins in dem Space, wo man sagt, okay, das ist jetzt echt so Richtung Blue Chip und stabil. Ich muss mich jetzt nicht schämen nach 3 Monaten, weil es irgendwie 20 Euro wert und die Leute sind alle weggelaufen und keiner spricht mehr drüber, sondern du willst ja irgendwas haben, was durch eine oder zwei oder vielleicht drei Konsolidierungen schon durch ist und immer noch in den Top 10 ist. Und ich finde, sowas sollte man sich suchen und dann sollte man schauen, ja, zur Auswahl von PFPs, ne? Das ist so eine Wissenschaft für sich, aber was gefällt mir denn so vom Artwork und welche, mit welchen Vibes kann ich so leben? Das heißt, das ist viel mehr als die Metriken, das ist eher so extrem diese soziale Komponente. Ja, also kann ich mich mit denen identifizieren? Haben die vielleicht sogar irgendwie so eine Mission? Also was bei Orden ist ja so ganz inne, ist nicht so unbedingt die Utility, dass man sagt, okay, du kriegst das hier, du kannst auf die Party und kriegst den Hoodie, sondern eher, wir haben jetzt irgendwie die Mission, dass die Leute Bitcoin Mining betreiben oder dass jetzt irgendwie Bitcoin, die Codebase verbessert wird mit irgendwelchen Codezeilen, die dann Bitcoin viel mächtiger werden lassen und solche Sachen. Und da sollte man ein bisschen hinschauen, ob da mehr dahinter ist, als jetzt einfach nur das Artwork und so ein bisschen Hype.
Ja, ich finde, man merkt dann auch den Communities das oft an. Ne? Also gerade wenn es so overhyped ist und die Leute, dann hast du auch die Leute drin, die eigentlich nur drin sind, damit irgendwie das Number-Go-Up-Spiel gespielt wird. Und da fehlt sowohl die Mission als auch, glaube ich, so die Community an sich oder auch die Vibes. Aber ich glaube, da hilft es jedem, wenn man einfach auch mal reinschaut, mal mit Leuten schreibt, irgendwie sich austauscht, ein paar Spaces dabei ist oder so. Jetzt hast du gerade schon gesagt, hey, wir sind ja bei Ordinal jetzt gerade so ein bisschen aus dem Hype raus. Wo aus deiner Sicht stehen wir da gerade? Also denkst du, das kommt nochmal? Denkst du, das war vielleicht auch so ein bisschen Eintagsfliege und jetzt gibt's halt noch irgendwie ein paar Projekte, die sind ein bisschen was wert, aber der Rest, der wird irgendwie untergehen. Aber was ist so gerade dein, vielleicht Stand jetzt, aber auch so deine, sagen wir mal, Metasicht auf das Thema Ordinals?
Genau, gucken wir jetzt mal auf Bitcoin Ordinals, also wirklich die NFTs. Da sind wir natürlich so ungefähr anderthalb Jahre erst dabei. Das ist immer noch relativ early. Und wir haben einige tausend Projekte, die gelauncht wurden. Und von denen haben nur, sagen wir mal, eine wirklich extrem kleine Anzahl irgendeine Relevanz. Ja, das ist wie überall, du kannst halt nicht so viele Projekte haben. Also wir haben ja dann irgendwie 2 Millionen Inscriptions mit irgendwie Artwork drauf. Die können nicht alle was wert sein. Also so viele sind wir halt einfach nicht. Ne? Wir sind ja nicht 100 Millionen, die jetzt in dem Space unterwegs sind. Und ich denke mal, das ist auf ETH ja nicht anders. Und ein paar Projekte haben es halt jetzt bewiesen, dass sie durch ihre Mission oder durch das starke Leadership oder einfach durch das innovative Artwork und am besten eine Verbindung von allen, dass sie halt Stamina haben und immer noch da sind. Und auf die würde ich mich immer konzentrieren. Also ich würde jetzt nicht gucken, auf jeden Mintrum reiten und irgendwie gamblen, den nächsten OMB früh und günstig zu erwischen. Weil, wie gesagt, es gibt halt einfach mehrere tausend Projekte und letztendlich sind nur 10 bis 50 irgendwie die wahrscheinlich, die man noch sieht in einem Jahr. Die anderen, die werden irgendwie verschwinden. Und da muss man sich halt umschauen und gucken, wenn man investieren möchte. Ich würde mich dann auf eher etablierte Projekte konzentrieren, weil ja, bei den anderen ist einfach das Risiko sehr hoch. Oder du bist halt ein Trader und nimmst die Mint mit und probierst in den, sagen wir mal, Phasen, wo ein bisschen was hochgeht, ein bisschen was zu flippen. Wenn das so dein Game ist, dann mach das. Aber wenn du, sagen wir mal, da dauerhaft dabei sein willst und du wirst irgendwie ein Sammler sein mit einem 10-Jahres-Horizont, würde ich eher was Gescheites kaufen. Und auch gucken, dass ich da irgendwie mitmache und Leute kennenlernen und also wirklich eintauchen in die Communities, weil sonst brauchst du eigentlich kein PFP. Wo sind wir im Zyklus? Also wir haben jetzt, glaube ich, das dritte Mal haben wir jetzt irgendwie bei Ordinal so einen Zyklus, der jetzt ein bisschen sich abkühlt. In der Regel waren das bis jetzt immer sehr gute Kaufgelegenheiten. Ich habe ja auch keine Kristallkugel, ich kann ja auch nicht sagen, wann geht's wieder hoch. Bis jetzt war es immer so, dass wir immer so einen Zyklus hatten, da hat sich irgendwie 2-3-facht und dann hat sich's halt wieder abgekühlt. Und das sieht man auch an den Fees schön, also auch diese, wenn man auf mempool.space geht und man sieht halt so Fees wie zurzeit, also unter 10 Sats pro Virtual Byte, das ist in der Regel immer so eine kühle Phase, ist ein guter Fingerzeig, dass gerade nicht so viel läuft. Man sieht ja auch auf Twitter, ne, Ordinal-Shows sind 300 Leute statt 1000. Das sind immer gute Indikatoren, dass wir gerade so ein bisschen abgekühlte Phase haben. Und dann hat man nicht so den Hype auf der Timeline und das sind in der Regel dann die Phasen, wo man gut zuschlagen kann, wenn man ein bisschen Liquidität hat und vielleicht ein Viertel halbes Jahr warten kann. Aber wie gesagt, Non-Financial Advice, das kann auch anders sein. Ich bin bullig, ich glaube nicht, dass wir irgendwie schon wahnsinnig weit sind und dass es irgendwie stirbt. Wir sind auf der Mother-Chain, Bitcoin geht nirgendwo hin. Wenn Bitcoin weg ist, haben wir, glaube ich, andere Probleme. Also dann haben wir, das sind unsere NFTs das kleinere Problem. Die Sachen sind on-chain, die gehen nicht weg. Da wird niemand, wenn jemand die Serverkosten nicht bezahlt, ist nichts weg. Also wir sind nicht wie in vielen ETH-Projekten, dass man da irgendwie so das Problem haben, wenn das Team wegläuft und ein Rug, dass da irgendwas fehlt. Nein, überhaupt nicht. Es gibt Projekte, da ist der Founder weg und der Dev hat gesagt, macht nichts mehr. Denen geht's gut. Die sind weiterhin da. Also ich bin da weiterhin bullig. Aber ihr müsst halt extrem selektiv vorgehen. Nur weil irgendwas ein Bitcoin ordinal ist, heißt es nicht, dass es hochgeht oder irgendwie was wert ist. Ja, muss man einfach wissen. Da zählt auch die Qualität und das sind halt weniger als 1% der Projekte, haben halt diese Qualität. Und die sollte man halt sich dann die Zeit nehmen, die zu finden.
Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden oder einfach zu sagen, okay, was hat wirklich nicht nur mal gut performt, sondern was hat vielleicht wirklich Substanz, ne? Wo kann ich eintauchen, wo kann ich auch dabei sein, wo glaub, und da hat jeder dann irgendwo seine eigenen Thesen, du hast ja schon ein paar Metriken genannt, auf die man schauen kann, was dann hochgeht, aber ich glaube, das sieht man ja auch in jedem Zyklus, dass in dem Moment, wo es hochgeht, da ist relativ schnell dann auch alles gehypt und dann werden die nächsten großen Dinge geplant und in dem Moment, wo wir so ein Tief haben wie jetzt, dann zweifeln viele Leute an vielem und das sind aber die Möglichkeiten, wo man vielleicht auch gute Chancen hat, einzusteigen. Aber auch da nochmal No Financial Advice, einfach genau reinschauen und zuerst mal muss man sich überlegen, was möchte ich überhaupt, ne? Möchte ich traden, möchte ich irgendwo Teil einer Community werden, möchte ich einfach mal ausprobieren. Das war Ordinals, jetzt haben wir natürlich noch die Ruins. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, hey, du bist da sofort eingestiegen und hast gesagt, okay, ich mache den Fehler nicht nochmal wie bei BRC20, dass ich irgendwas verpasse. Und genau so kamen die Ruins ja auch, sage ich mal, also wer im Bitcoin All-in-Space ein bisschen unterwegs war, ich glaube, da konnte man gar nicht drumherhin, als das wahrzunehmen, dass da irgendwie was Großes passiert. Jetzt haben wir auch da irgendwie dann so ein Hype gehabt zum Halving hin, wo die ersten Runes herauskamen. Wie ist so, und seitdem ist auch so ein bisschen Hype abgeflacht, ne? Aber wie ist so vielleicht deine Sicht auch auf das Thema Runes? Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die jetzt da noch nicht so bewandert sind und vielleicht das jetzt zum ersten Mal noch mal kurz sagen, was sind Runes? Aber dann auch, was ist so deine Einschätzung? Haben die das Potenzial, richtig groß zu werden? Oder war das jetzt so ein nettes Gimmick, dass wir jetzt irgendwie so ein bisschen sozusagen Coins, Meme-Coins auf Bitcoin gesehen haben und dann wird es vielleicht auch ein, zwei geben, aber der Rest dann nicht mehr. Was ist so, was sind Runes und wie ist so deine Position, was sie angeht?
Genau, also Runes sind letztendlich Token oder Meme-Coins auf Bitcoin. Das ist ein komplett eigener Standard, der von dem Core-Ordinal-Team, also Casey Rodemore und die zwei deutsche Devs, also interessanterweise auch Deutsche, die diesen Standard entwickelt haben. Die wollten letztendlich einen robusten Standard haben und nicht wie BRC20. BRC20 ist so ein Standard, der ist letztes Jahr schon im Frühjahr entworfen worden, eher so als Experiment und auch, sag mal, technisch eher nicht so sophistiziert. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Fungible-Token-Standard auf einem Non-Fungible-Token-Standard drauf, also sowas wie ERC20 oben drauf geschustert auf ERC721. Das ist halt extrem umständlich. Man braucht immer noch man braucht letztendlich zwei Transaktionen, um überhaupt handeln zu können, damit letztendlich die Indexer, die diese Transaktionen tracken, überhaupt sehen, wem gehört denn jetzt was. Also total umständlich. Und ich habe deswegen auch nie so gemocht. Und mich hat es auch, ehrlich gesagt, ziemlich verwundert, dass das so abgegangen ist. Also man hat da mehrere Token gehabt, die da eine Milliarde Market Cap geschafft haben. Muss ich ehrlich sein, habe ich übersehen, habe ich gedacht, kann ich skippen. War ein Fehler. Und letztendlich waren die Devs von dem Ordner-Protokoll aber nicht so happy darüber, weil natürlich die wollten halt Art auf Bitcoin bringen und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Text-Inscriptions haben, die dann diese Fungible Token, diese BSC20 irgendwie trackbar machen wollen. Und über 90% von allen Inscriptions waren letztendlich diese Texte, und das war total, also es ist einfach auch technisch total schwierig gewesen, da irgendwas mitzubauen. Also sowas wie BSC20 swappen, absolute Hölle, ja. Also das haben teilweise Teams monatelang probiert, das war echt schwierig. Und insofern haben die sich überlegt, okay, lass uns einen einfachen, robusten Standard bauen, und den haben sie dann Runes genannt. Und der kam jetzt zum Halving raus. Das hat überhaupt nichts mit Bitcoin-Ordnung zu tun, ist letztendlich wirklich komplett getrennt davon, wird halt einfach, sag mal, gemeinsam wahrgenommen, weil das gleiche Dev-Team ist. Und dieser Standard hat letztendlich, da es auch von den offiziellen Devs kam, da sehr viel Aufmerksamkeit gefunden. Und die großen Marktplätze, wie zum Beispiel Magic Eden, unterstützen Runes, aber nicht BSC20. Solche Signale waren für mich dann ausschlaggebend, dass ich, bin auch kein Dev, mir die Meinung gebildet habe, dass das jetzt längerfristig was sein kann. Also Sicherheiten gibt's nicht, aber zum Beispiel eine zweite Firma, die stark auf Runes setzt, ist Liquidium. Das ist also eine DeFi-Plattform für Ordinals. Die haben über 100 Millionen schon Loans gemacht in einem halben Jahr. Die setzen erst auf Runes und haben noch kein BSC20 implementiert. Und von solchen, und das sind letztendlich diese Powerhouse-Firmen, die wir haben auch im Bitcoin-Bereich. Wenn die jetzt sagen, wir unterstützen Runes, weil das irgendwie sinnvoller ist als BSC20, gerade Magic Eden fand ich ein extrem starkes Signal. Wenn die auf Runes setzen und sagen, BSC20 unterstützen wir nicht, das ist jetzt technisch einfach unterlegen, da höre ich einfach da drauf, was sagt der Markt? Ich gucke also nicht so unbedingt darauf, wie ist vielleicht die Market Cap gerade, ist die jetzt ein bisschen runtergegangen oder hoch, sondern ich gucke, was machen die Builder? Und ich sehe einige Firmen, einige Startups, die letztendlich Marktplätze für Runes bauen, und klar erwähnen die irgendwann auch BSC20, aber letztendlich bauen die alle für Runes. Das heißt, ich bin da langfristig eher bullig für diesen Standard und würde deswegen auch empfehlen, dass sich jeder mal so die Top-Rune-Token angucken sollte. Und da gibt's halt einen, der raussticht, der ist halt mehr als fünfmal so groß wie alle anderen. Und ja, das ist der Doc-Token, und der hat halt Market Cap von um die 500 Millionen, der war aber auch schon mal bei knapp einer Milliarde, während die anderen sind alle unter 100 Millionen. Also gibt es so einen kleinen Unterschied. Da ist Leonidas dahinter, das ist ein großer Account mit jetzt 200.000 Followern. Der hat das letztendlich an jeden, der mindestens 3 Ordinals hatte zu einem bestimmten Stichtag Anfang des Jahres, hat er erst ein Ordinal kostenlos den Leuten in die Wallet geschickt, und dann jeden, der nach dem Halving diesen, der nannte sich Runestone Token, hatte, eine entsprechende Portion von dem Dog Token. Also komplett free. Der hat eine wahnsinnig gute Verteilung, weil letztendlich jeder, der im Ordinal Space irgendwie unterwegs war, wirklich jeder, und wenn die Ordinals nur einen Cent wert waren noch, hat diesen Dog Token bekommen. Und klar, manche haben verkauft, aber der liegt halt immer noch in über 70.000 Wallets, auch substanziell, nicht nur irgendwelche Kleckerbeträge, sondern das Zeug war dann zeitweise über 0,1 BTC wert, also wirklich komplett, wirklich for free, das waren dann mal 6.000, 7.000 Dollar. Da kann man sich überlegen, die Leute sterben für den. Die sterben für den, die machen Content, die bauen Webseiten, die machen Merch, komplett, sag mal, organisch, weil die haben's kostenlos bekommen. Die wollen, dass das Ding der größte Meme-Coin der Welt wird. Und das sind so Stories, wenn man die halt jetzt nicht irgendwie besonders aufregend findet, keine Ahnung. Also was ist dann interessant? Wir sind im Meme-Coin-Zyklus, wir sehen auf anderen Plattformen wie Sol und Ethereum, wie groß diese Token sind, also Shiba Inu zum Beispiel oder Pepe auf ETH. Oder Dog with Hat auf Solana und andere. Wenn man sich mal anguckt, dass die A erstens viel größer sind und als der Token Value an sich deutlich größer ist als alles, was wir auf Runes haben, aber die zugrunde liegende Chain deutlich kleiner, dann ist da einfach noch sehr viel Potenzial. Und jetzt kommt so dieses Aber. Aber Bitcoin ist jetzt auf dem Main Layer nicht wirklich dafür geeignet, Token zu traden. Ja, wir haben die Blockzeiten von im Schnitt 10 Minuten. Wir haben relativ hohe Fees, also gerade so niedrig, aber wenn es halt mal heiß hergeht, dann zahlst du auch mal $5 für eine Transaktion. Und das ist nichts, was Meme-Coin-Trader wollen. Deswegen ist es so wichtig, dass jetzt die Sachen natürlich auf den großen Börsen gelistet werden, wie OKX und Binance, aber auch, dass einfach die native Handelserfahrung besser wird auf Bitcoin. Und da gibt's aber jetzt extrem viele Teams, die dran arbeiten. Das heißt, wenn man so einen mittelfristigen Horizont hat und sagt, ich kann auch mal bis Ende des Jahres warten, bis da die Handels, der sparsame Handeln, also die Geschwindigkeiten, auch die Kosten, bis die runterkommen oder bis es auf Binance ist und da gehandelt wird. Wenn man da die Geduld hat, etwas zu warten, wird man höchstwahrscheinlich belohnt.
Das ist auch das Spannende ja an Meme-Coins. Ne? Jetzt kann man drüber streiten, haben die einen Wert oder nicht, weil was mache ich denn damit oder was ist der Sinn dahinter? Aber die funktionieren ja deshalb sehr gut, weil es ein Stück Kultur ist, ne? Weil es Communities gibt, die dafür Content machen, die dafür irgendwie was bauen, die das Ganze verwenden wollen, und der Erfolgsfaktor oder ein Erfolgsfaktor dann auch ist genau das, was du gesagt hast, wenn es möglichst verteilt ist und die Leute das nicht machen, weil sie ihre eigenen Backs sozusagen chillen oder weil sie vom Projektteam sind, sondern weil die wirklich da einfach Spaß dran haben, dann werden ja so Sachen groß und so war es ja bisher bei den Großen, du hast da ein paar genannt, die wir schon gesehen haben und Doc hat da vielleicht ja das Potenzial, genau das auf Runes zu sein, und deswegen gibt es die Runes und ich bin da auch, also ich sehe es auch da, so wie du, ich habe BRC20 zum Beispiel auch völlig oder sagen wir mal bewusst links liegen lassen, weil ich das nicht ganz verstanden habe, weil es mir auch zu kompliziert war, weil es genug andere Sachen gab zu der Zeit. Aber bei Runes habe ich dann gedacht, okay, das, also erstens BRC20 ist dann gut abgegangen und bei Runes habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das aber jetzt auch anders. Und was mich da auch positiv stimmt, und das hast du auch gesagt, man sieht, dass da viel passiert. Also momentan ist es, also wenn ich jetzt neu anfange oder neu in diesen Space eintauche, dann ist es jetzt nicht super einfach, irgendwie Runes mir zuzulegen und in die Wolle zu holen. Das ist vielleicht bei anderen Meme-Coins einfacher. Aber da passiert halt wahnsinnig viel, ne? Und du hast gerade gesagt, wenn man da vielleicht ein bisschen Geduld hat und in dem Moment, wo das einfacher wird, wo das auch offener wird, wo vielleicht mehr Leute reinkommen, am Ende des Tages ist es immer auch ein Narrativ irgendwo. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Wir gehen zum Ende schon über mit ein paar Rapid-Fire-Fragen. Und die erste schließt sich eigentlich direkt an. Wenn du jetzt doch eine Glaskugel hättest, wo steht Doc am Ende des Jahres?
Zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar Market Cap.
Wo steht vielleicht dann in Dollar oder Euro der Bitcoin Ende des Jahres?
Ich würde mich wundern, wenn wir kein neues All-Time-High hätten. Zwischen 70 und 90 in K-Dollar.
Und wenn du, abschließende Frage von Tim Ferriss geliehen, wenn du ein großes Billboard hättest oder draußen einfach ein Werbeplakat und da kommen ganz viele Leute vorbei oder im virtuellen Space sehen das ganz viele Leute, was wäre deine Message, was würdest du draufschreiben?
I'll be player on dog. beste Meme.
Ich glaube, das rundet unser Gespräch sehr schön ab und es war Doc-lastig insgesamt auf verschiedenen Ebenen, aber nichts anderes zu erwarten, wenn man schon deinen Namen anschaut. Nein, also vielen, vielen Dank für die Insights, super spannend. Ich kann jedem nur empfehlen, wir haben die Links natürlich direkt in den Shownotes, nur einen Klick entfernt, dir zu folgen auf Dogfather Crew auf X oder auch deinem Medium. Und einfach zu schauen, okay, was machst du auch zu sehen. Jetzt haben wir auch ein bisschen Einblicke bekommen hinter die Kulissen, wie du dein Content machst, worauf du achtest, was dich dabei motiviert. Super, super spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Und damit würde ich nochmal an dich übergeben. Zum letzten Wort, gibt's noch irgendwas, was du sagst, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Frage, Tipp, Anreiz, kann alles sein.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und mein Aufruf an euch alle ist, wenn ihr noch nicht auf Bitcoin unterwegs seid, gebt der Mother Chain eine Chance, taucht ein, es ist definitiv, lohnt sich. Es ist alles etwas anders als auf ETH oder auf Solana, aber es macht Sinn, wenn man mal eingetaucht ist. Und es ist nicht so kompliziert, wie man erst denkt. Erinnert euch dann daran zurück, wie ihr das erste Mal MetaMask installiert habt, da habt ihr auch nicht gleich gesagt, aha, so, ja, Max Gas, ist klar. Das ist bei Bitcoin genauso. Runes sind genauso einfach zu handeln wie alles andere auch, wenn man zwei kleine Sachen beachtet. Und ja, mittel- bis langfristig, jeder, der bis jetzt eingestiegen ist, die wenigsten bereuen das. Ich würde auf jeden Fall mich freuen, viele von euch zu begrüßen. Ihr könnt auch gerne in meine DMs rein. Ich bin immer super gern bereit, euch irgendwie weiter zu helfen, wenn das irgendwie sinnvolle Fragen sind. Und ja, bis bald.
Vielleicht da, jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen. Gibt's den Dogfather Coin auf Doge noch?
Ja, es gibt diverse Sachen auf Doge Party auch. Das war jetzt kein Coin, das war eher ein NFT.
Ah, ein NFT.
Aber es gibt diverse Sachen. Wen die Sachen auf Doge Party interessieren, kann mich auch gerne anschreiben. Ich habe auch ein Community-NFT, was ich immer verschenkt habe, wenn die Leute sich eine Doge Party-Wallet gemacht haben. Also kann man auch einfach mal ausprobieren. Schicke ich gerne rüber, gibt's noch ein paar. Würde mich auch freuen. Ist auch eine total nette kleine Community.
Cool, das musste nochmal Nutzung ran, also auch da einfach per DM melden. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank und ich bin sicher, wir hören uns bald wieder und sehen noch viel von dir. Bis zum nächsten Mal, peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus in Newsletter, denn dort bekommst du 3 Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24/7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.